Ja, meine lieben und teuren Geschwister, erst einmal einen guten Morgen und einen schönen Sonntag wünschen wir uns. Wir grüßen euch ja von Langensteinbach und wünschen allen, die vor Ort sind und alle, die zugeschaltet sind, einen guten Empfang. Ist ja nicht so einfach. Die Übertragung von Langensteinbach nach Dorf Chemnitz. Und danke dem Steffen, der mir da ja hilft und mich da auch einführt in diese Technik. Ist ja etwas ungewohnt. Und wir freuen uns, dass das überhaupt möglich ist, dass ich unter euch sein kann und ich auch euch vor Augen habe, euch in die Augen schauen kann. Also das ist sehr, sehr kostbar. Und das dürft ihr wissen, ich bin heute Morgen schon in und mit meinem Geist unter euch. Vielleicht auch ein Stück Seele ist mit da. Mein Körper sitzt hier in Langensteinbach in unserer Wohnstube. Aber, liebe Geschwister, das gibt's eigentlich nur in der Glaubensgemeinde. Paulus sagt ja einmal, ob ich im Leibe oder außer dem Leibe war, das weiß ich nicht mehr. Da hat er ganz Außergewöhnliches erlebt. Und dann verbindet er sich auch einmal mit den Brüdern des Vorstandes in Korinth. Wird eins, und übergibt einen Menschen dem Satan wegen großer Sünde. Also das ist auch möglich. Ja, liebe Geschwister, das Thema für heute Morgen, Jesus von Nazareth, wird uns schon einiges abverlangen. Wir werden manche Gedanken zu denken haben, die wir so noch nie gedacht haben. Und ihr braucht nicht alles zu übernehmen. Aber eins wünsche ich, dass ihr darüber nachdenkt. Ich auch. Damit wir besser das Wort Gottes und die Schrift verstehen lernen. Und ein solcher Wortdienst, das kann ich euch auch verraten. Der entsteht nicht in einer Stunde, und in 14 Tagen. Der Dienst ist eine Reflexion von Jahrzehnten. Manches habe ich mit Geschwistern auch besprochen, habe manchmal Gedanken wieder zurückgestellt, habe mich korrigieren lassen müssen. Und das, was ich heute Morgen bezeugen möchte, ist also zurzeit mein persönlicher Stand. Ja, also, wir könnt also ganz entspannt in der Bank sitzen und könnt zuhören. Die Antwort auf die Frage, wer ist dieser Mann, Jesus von Nazareth? Die könnte ja, wenn der Adriano von Stolberg hier wäre, uns ganz leicht beantworten. Der Mann von Nazareth, das ist der Sohn von der Maria, die ihn in Bethlehem geboren hat. Ganz einfach ist das. Und wir hätten die Antwort und könnten eigentlich. Nein, das werdet ihr nicht. Ihr werdet nicht befriedigt, wenn wir jetzt nach Hause gehen würden, denn es stellen sich da auch noch manche andere Frage. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Das Problem ist ja, der Engel Gabriel sprach mit der Maria. und sagte ihr, dass sie schwanger wird. Und ganz richtig, sie fragt, wie soll das zugehen? Da ich ja eigentlich von keinem Manne weiß. Ja, von keinem Manne weiß. Sie war ja mit dem Josef, war sie verlobt. War sie verlobt, ja. Aber das war damals so und auch vor 100 Jahren auch noch. Heute ist das anders. Da sehen sich junge Leute zum ersten Mal und abends liegen sie schon im Bett. Der Engel Gabriel informiert die Maria. Und die Maria, ja schon, können wir vorstellen, etwas aufgelöst und fragt irritiert, wie soll das zugehen? Ich habe dazu keinen Mann. Diese Frau konnte noch nachfragen, wie denn das im Eigentlichen funktioniert. Wie soll denn ohne einen Mann ein Kind entstehen? Heute wird das alles geschluckt. Egal, was da von vorn, ich meine, vom Rednerpult erzählt wird. Dorfchemnitz ist da eine Ausnahme. Ich meine, das nicht ironisch, sondern ganz echt. Der Engel sagt ihr nun, was passiert und wie das zugehen soll. Hochinteressant. Heiliger Geist, habe ich auch nicht gewusst. Da steht nicht der Heilige Geist. Also hier steht Heiliger Geist ohne Artikel. Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft und das Vermögen des Höchsten wird dich überschatten. Und du wirst empfangen aus Heiligem Geist. Da wird das Heilig Gezeugte, was geboren wird, Sohn Gottes heißen. Hier heißt es dann am Schluss, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Nochmal, ich habe mit sehr, sehr vielen Menschen darüber gesprochen. Und die meisten sagen ganz einfach, das ist ein Wunder. Das brauchen wir auch nicht zu wissen. Manchmal ist man aber einfach zu denkfaul, sich damit zu beschäftigen. Denn wir wissen heute, dass ein Mensch nur entstehen kann aus der Verschmelzung von der Samenzelle eines Mannes mit einer Eizelle einer Frau. Sonst gibt es kein biologisches neues Leben. Und ich habe nachgeschaut, bisher haben über 100 Milliarden Menschen auf Erden gelebt und kein einziger ist anders entstanden. Könnte das nicht auch bei unserem Herrn Jesus, dem Mann von Nazareth, so gewesen sein? Wir müssen manchmal auch während der Verkündigung vielleicht Pausen machen, weil die Geschwister ja ein Stück nachdenken wollen. Das würde also bedeuten, dass sich der schon vorher existierende Sohn Gottes in eine männliche Samenzelle vermaterialisierte und mit der Eizelle der Maria den Sohn, den Jesus, den Mann aus Nazareth gezeugt hat. Noch etwas sollten wir dabei mit bedenken, dass ja jeder Mensch etwa aus 75 Billionen Zellen besteht. Und jede dieser Zelle besteht aus 46 Chromosomen. Das sind die Träger unserer Erbanlagen. Und es gibt da nur eine einzige Ausnahme. Das ist die Geschlechtszelle. Die besitzt 23. Erst mit der Zusammenfügung der männlichen Samenzelle mit der Eizelle der Frau mit je 23 Chromosomen ergibt es eine neue Zelle mit 46 Chromosomen. Und es gibt daraus auch einen neuen Menschen. Wir fragen uns noch einmal, kann das auch bei Jesus, dem Sohn Gottes, der Fall gewesen sein? Übrigens, nur nebenbei fällt mir gerade ein. Wir lesen ja, dass Gott am Anfang den Adam männlich-weiblich geschaffen hat. Und dann steht, dann nahm Gott eine Rippe aus dem Adam heraus und bildete die Eva. Das ist so nicht ganz in Ordnung. Da steht, er nahm eine Zelle heraus. Und welche Zelle? Das ist die Geschlechtszelle. Und er teilte sie. Und aus der Teilung bildete er dann die Eva. Ja, also bei diesen Fragen müssen wir noch etwas nachdenken. Wenn dem so wäre, dann hätte unser Herr die Hälfte seiner Erbanlagen von der sündigen Maria mit übernommen. Und das geht ja nun überhaupt gar nicht an. Denn er war frei von jeglicher Sünde und Fehlverhalten. Er war ein fehlerloses und ein sündloses Lamm, was am Kreuz starb. Das führte bei der katholischen Kirche zu dem Dogma einer sündlosen Maria. Die haben lange darüber nachgedacht und haben dann auch ein Konzil verabschiedet. Die Maria musste zuvor sündlos gemacht werden, bevor sie schwanger wurde. Verstehen wir die Problematik? Da gibt es extra einen Feiertag und ein Dogma von der unbefleckten Empfängnis. Aus diesem Grund wurde dann auch der andere Gedanke erwogen, dass es ein befruchteter Same sein könnte, den die Maria eingepflanzt bekam, ohne jegliche Beteiligung ihrer Erbsubstanz, gleich einer Leihmutter. Aber wo bliebe dann der Nachweis, dass der Kommende aus dem Samen Davids stammen werde? Wir lesen ja oft davon in Johannes 7. Hat nicht die Schrift gesagt, aus dem Samen Davids und aus Bethlehem, dem Dorf, wo David war, kommt der Christus? Oder in Römer 1,3, das Evangelium über seinen Sohn, der aus dem Samen Davids gekommen ist, dem Fleische nach. Oder in 2. Timotheus 2,8, halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium. Schon sehr erstaunlich, dass das Paulus bezeugt wissen will, wenn es um sein Evangelium geht. Der Jesus von Nazareth hat seine Herkunft aus dem Samen Davids. Es gibt nun aber eine viel köstlichere Lösung dieses Problems, wenn wir die Aussage der Schrift beherzigen, weil es gar keine Erbsünde gibt. Die ganze Christenheit und ihre Theologie sind aber hier anderer Meinung und können sich auf eine jahrtausendalte Tradition stützen. Wie wurde es im Jahre 325 im nazäischen Glaubensbekenntnis festgelegt, festgeschrieben? Und daran hat sich auch die protestantische Kirche gehalten. Da steht drin, Gott aus Gott geboren. Wahrer Gott aus wahrem Gott geboren. Aber meine lieben Geschwister, das gibt es nur in Liedern und Glaubensbekenntnissen, aber nicht im Worte Gottes. Und diese Formulierungen, die müssen auch nicht richtig und gültig sein. Und in dieser Sache sind sie verheerend falsch. Wir lesen nämlich, jetzt wird's ganz interessant, als die Sünde in den Garten Eden eingebrochen war, dass Gott über Adam und Eva den Tod, die Sterblichkeit verhängte. Denn wenn ihr von der Frucht des Baumes essen werdet, werdet ihr mit Gewissheit sterben. Was hat demnach die Eva an Kain und Abel weitergegeben und demzufolge auch die Maria? Nicht die Sünde, sondern den Todesbacillus. Das, ich formuliere es mal so, das Zellensterben. Und aufgrund dieser Ursache willen starben die 100 Milliarden Menschen, die auf Erden gelebt haben und alle, die noch leben und sterben werden. Der Apostel Paulus führt uns ja in Römer 5, 12 zu dieser Wahrheit, die bisher durch eine mangelhafte Übersetzung verdunkelt worden ist. Ich lese also den Text. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod, das war damals bei Adam und Eva so. Und also demzufolge der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, ich lese jetzt falsch, weil sie alle gesündigt haben. Wir fragen, stimmt das? Liebe Geschwister, wir sollten bei unserem Bibellesen viel, viel langsamer lesen und manchmal bei Begriffen stehen bleiben und fragen, was sie bedeuten. Bei Adam und Eva war das in jedem Fall so. Gott gab ihnen das Wort, sie übertraten, wurden ungehorsam, sündigten. Aber mit dieser Übertretung kam der Tod in sie. Nun fragen wir, wenn die Sünde die Ursache des Todes wäre, sind aber seitdem Tausende, Millionen Säuglinge gestorben, die nur wenige Minuten und Stunden gelebt haben, ohne gesündigt zu haben. Ich selber habe ja einen Bruder verloren, der hat nur eine halbe Stunde gelebt. Hat er gesündigt? Ist dieser gestorben, weil er gesündigt hat? Nein, er ist gestorben, weil er den Todesbacillus in sich trug. Und nur deshalb stirbt ein Mensch. Paulus erhärtet den Gedanken noch in den nächsten folgenden Versen. Kapitel 5, 13. Wir lesen, aber trotzdem hat der Tod seine Herrschaft uneingeschränkt von Adam bis Mose sogar über die ausgeübt, die nicht gesündigt hatten, wie Adam es getan hat. Ja, also wie denn? Wenn Gott Sünden nicht anrechnet und die Menschen trotzdem sterben lässt, dann ist eindeutig geklärt, dass die Sünde nicht am Tod des Menschen schuld ist. Was folgern wir daraus? Dass es den Tod gegeben hat, auch über Menschen, die nicht gesündigt haben, in der Gleichheit Adams. Die Sünde ist nicht die Ursache, dass Menschen sterben, sondern das Erbe des Todes, was wir durch Zeugung und Geburt von Vater und Mutter mitbekommen haben. Da fällt einiges bei uns innerlich zusammen und zerbricht bei uns. Und ich hoffe, dass wir uns korrigieren lassen können. In 1. Korinther 15, 21, da lesen wir, denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Ich fasse nun noch einmal zusammen. Vers 12 in Kapitel 5, Römerbrief. Darum, also er fasst zusammen, Endergebnis, gleich wie durch einen Menschen, dem Adam, die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod. Aufgepasst. Und nun dreht Paulus die Aussage um und sagt, also demnach ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, nicht weil, wie in unseren Übersetzungen, falsch steht, sondern worauf alle sündigten oder gesündigt haben. Die Ursache und Folge, dass wir sündigen, ist der bei der Geburt mitgegebene Todesbazillus. Das ist ein wesentlicher Unterschied und den sollten wir uns auch in unserer Bibel vermerken. Und ich kann euch nur raten, wenn ihr heute nach Hause kommt, dann nehmt bitte diese Veränderung in Römer 5, 12 vor. Sonst ist alles wieder vergessen. Ich fasse also den Gedanken noch einmal zusammen. Seit Adam hat der Mensch eine sterbliche, vergängliche Existenz erhalten. Keine der 75 Billionen Zellen im Menschen hat das überlebt, nicht eine einzige. Dieses Todeswesen, was jedes Geschöpf in sich trägt, ist die Ursache zu sündigen und Gott ungehorsam zu sein. Und die Folge darauf ist der Tod. Überlegen wir doch einmal, wie hätte sonst ein geistgezeugter Sohn, Christus, als Nazarener am Kreuz sterben können? Man hätte ihn müssen erschlagen und umbringen. Auch das wäre nicht gegangen. Er bekam einen sterblichen Leib aus der Eizelle der Maria mit, aber ohne Sünde. Man singt ja lautstark, und wir haben es ja auch oft gesungen. Wahrer Mensch und wahrer Gott, ohne zu überlegen, dass das nicht stimmen kann und falsch ist. Oder Gott von Gott geboren. Wenn Jesus von Nazareth ein Teil oder die Hälfte seiner Herkunft von der Maria hat, dann kann er unter keinen Umständen ein wahrer Gott sein. Das ist er auch so nicht, weil er als Sohn gezeugt wurde und er Sohn bleibt, bis er sich selbst wieder als Sohn seinem Gott und Vater unterordnet. Ich habe über 40 Übersetzungen und nur zwei davon geben den Text richtig wieder. Die Macht der Tradition von der Erbsünde hat die Übersetzer bewogen, den Text falsch wiederzugeben. Die Sterblichkeit unseres Herrn war nötig, um als Lamm und gleichzeitig als Kaufpreis am Kreuz für die Sünde der Welt sterben zu können. Und diese Hypothek bekam er durch die Maria und ihre Eizelle mit. Durch seinen Tod hat Gott den gesamten sündigen und in Schuld verfallenen Kosmos aus der Hand Satans und der Finsternis losgekauft. Losgekauft. Diese Christustat am Kreuz befähigt Gott, den Allerhöchsten nun, alles wieder zu sich zurückzuführen, ohne jemals wieder angeklagt werden zu können. Er bleibt in all seinem Tun gerechtfertigt. Und wir lesen ja in Hebräer 2, Vers 14, auf dass er, der Vater, durch den Tod seines Sohnes, nicht durch die Auferstehung, durch seinen Tod, den abgetan hat und unwirksam macht, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Dazu bedurfte es einen sterblichen Leib und den bekam unser Herr von der Maria. Wir haben ja Jahrzehnte überhaupt nicht über diese Frage nachdenken müssen, aber ich habe sie eben gestellt und versuche sie auch am Abschluss meines Lebens beantworten zu können. Wir könnten sagen, das Zahlungsmittel, womit Gott und der Vater für den Schaden der Schöpfung bezahlt hat, das ist der Tod seines Sohnes am Kreuz. Damit sind ja auch alle Rechtsforderungen von Seiten der Finsternis und Satans für immer beglichen und gelöscht worden. Meine liebe Geschwister, diese Christustat muss uns tief bis in das Unterbewusstsein erfüllen und durchtragen. Es gibt keinerlei Anklage mehr. Durch den Tod seines Sohnes. So steht geschrieben. Und so lesen wir ja in Kolosser 2. Er hat die gegen uns gerichteten Schuldscheine aus den Prozessakten herausgenommen und diese an das Kreuz genagelt. Und dort lassen wir sie auch. Liebe Geschwister, nicht eine einzige Sünde nehmen wir von dort wieder weg. Es gibt deshalb von Zeiten der Finsternisheit keinerlei Anklage. Durch den Tod seines Sohnes am Kreuz wurde das geklärt. Er entäußerte sich selbst. Wissen wir ja. Er kam ja in das sterbliche Fleisch. Er nahm auch in der Gestalt ein anderes Äußeres an und konnte mit seinem Körper entweder da oder dort sein. Und das Wort, der Logos, der ja bei dem Vater war, wurde Fleisch. Ja, was heißt das? Es wurde sterblich. Und wodurch wurde es sterblich? Durch die Eizelle der Maria. Wovon sollte denn der Todesbazillus kommen, dass unser Herr sterblich wurde? Das Wort ward Fleisch, es wurde sterblich und wohnte unter uns, das heißt unter dem Volk Israel. Nur in dem Leibe seines Fleisches, Kolosser 1, 22, konnte er sterben und durch seinen Tod am Kreuz uns und eine ganze Welt loskaufen aus der Herrschaft Satans und der Macht der Sünde. Wir verstehen, liebe Geschwister, vielmehr, dass das Kreuz nicht in erster Linie um seiner selbst willen war, sondern weil eine ganze Schöpfung verschuldet war an die Gegenseite. Und dafür musste, wenn er sie zurückhaben wollte, ein Preis gezahlt werden. Und das war sein Sohn am Kreuz. Die Sterblichkeit Jesu als Sohn Gottes. Und Johannes schreibt sogar in seinem Brief, 1. Johannes 4, und jeder Geist, der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, der ist nicht aus Gott. Also das ist diese Frage, die ich gern heute euch einmal zum Mitdenken auf dem Nachhauseweg mitgeben wollte. Nun kommt ja zu diesem Mann von Nazareth. Da kommt ja noch etwas ganz Erstaunliches dazu. Er existierte schon, bevor er in Bethlehem von der Maria geboren wurde. Auf diese aufregende Frage hin können wir nicht theologische Werke vergangener Jahrhunderte befragen, sondern nur sein geschriebenes Wort. Da lesen wir zum Beispiel in Kolosser 1, 15, er ist das Ebenbild. Wir könnten auch sagen, die sichtbare Darstellung, das Abbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene oder der Erstgezeugte aller Schöpfung. Hier stehen ja diese beiden Begriffe, Zeugung und Schöpfung, ganz eng beieinander. Und doch sind sie weit getrennt voneinander. Ich habe sie auch Jahrzehnte überlesen. Der Erstgeborene einer jeden Schöpfung. Aber was sagen denn diese beiden Begriffe aus? Wenn zum Beispiel ein großer Bildhauer das Bildnis seines Sohnes künstlerisch in Stein meißelt und sich bewundern lässt, da geht auf einmal die Tür auf. Und das Original, sein Sohn, kommt herein. Ja, und da merken wir, das ist doch so ein himmelweiter Unterschied, der sich gar nicht beschreiben lässt. Und das ist zweifellos auch mit einem gezeugten Sohn Gottes. Und dann die später geschaffene Schöpfung, der Fall. Besonders bevor etwas im ganzen All erschaffen wurde, ob es sich da um Atome, Moleküle, Pflanzen, Tiere, Menschen, Geistlichkeiten oder die Himmelswelten, Planeten, Sterne oder Galaxien, die Materie, die Zeit und den Raum handelt, war er, der Sohn, schon existent. Ja, da denken wir natürlich an mehrere Zeugnisse, auch das aus Psalm 2. Und ich kenne noch die alten Brüder, die da immer wieder gesagt haben, das älteste Wort in Wort Gottes Was wir lesen, finden wir nicht in 1. Mose 1, Vers 1, sondern im Psalm 2, Vers 7. Dort spricht der Psalmist: Ich habe dich gezeugt. Ich habe dich gezeugt. Ja, eigentlich steht da dort das erste Wort Sohn meiner, du, heute habe ich dich gezeugt. Und der Begriff Sohn steht eben für Zeugung und Geburt und nicht für ein ewiges Dasein. Und wenn wir von einem Gott reden, der Vater ist, dann kann er es nur sein, wenn er geboren hat, wenn er gezeugt hat. Psalm 2, Vers 7. Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Wir könnten sagen, dass mit dem gezeugten Sohn auch die Zeit begann, könnte man, weil ja hier steht, du bist mein Sohn heute. Und heute ist ein Zeitbegriff. Hat mit dem Sohn die Zeit begonnen? Wir wissen in jedem Fall, dass durch den Sohn die Äonen erschaffen wurden. Und ich wünschte den Verkündigern, sie hätten den Mut und würden den Text auch so der Gemeinde wiedergeben, wie er im Original steht. Hebräer 1. Da lesen wir immer, dass durch den Sohn die Welten erschaffen wurden. Das ist zwar nicht verkehrt, aber zwischen Welt und Äon ist ein riesengroßer Unterschied. Das eine ist Materie und das andere ist Zeit. Zeit. Durch den Sohn wurden die Äonen erschaffen. Das sind also die längsten Zeitschöpfungen. Und warum sollten wir das der Gemeinde nicht wissen lassen? Dass Zeit und die Äonen, die längsten Zeitläufe durch den Sohn erschaffen wurden. Und wir in einem dieser Äonen heute leben. In einem dieser erschaffenen Äonen leben wir. Und da wird sogar noch beschrieben, im Inhalt, was er ist als Böse. Weil über diesen gesamten Zeitrahmen die Finsternis und Satan herrscht. Deshalb ist er böse. Und dieser Äon bedeutet doch nicht Ewigkeit, sondern er hat einen Abschluss, weil hinter diesem Zeitabschnitt ein neuer folgt. Das wissen wir doch. Das haben wir doch gelernt, dass mit der Hinwegnahme der Gemeinde nicht die Welt zu Ende geht, sondern ein neuer Äon, ein neuer Zeitabschnitt beginnt. Das Tausendjahrreich. Und das besitzt auch nicht das Prädikat der Ewigkeit. 1000 Jahre einen Abschluss. Und nach diesen 1000 Jahren lesen wir von Äonen der Äonen noch Mehrzahl. Warum soll das die Glaubensgemeinde nicht wissen? Nicht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist doch ein solches sinnloses Deutsch. Geben wir doch der Gemeinde einmal zum Verstehen, was der Heilige Geist eigentlich im Wort Gottes da hat hineinschreiben lassen. Heute habe ich dich gezeugt. Ja, und deshalb gibt es eigentlich den Ausdruck ewiger Sohn oder Sohn von Ewigkeit, den gibt es überhaupt nicht. Karl Geyer schreibt einmal und drückt es so aus: Der Sohn war in des Vaters Schoß. Und ich habe ja vor langer Zeit einmal einen Vortrag gehalten, der Vater ganz allein. Da gab es noch gar nichts, auch seinen Sohn gab es nicht. Da war er ganz allein. Und nur in seiner Liebesglut, weil er das nicht aushalten und ertragen konnte, allein zu sein, zeugte er aus sich heraus den Sohn seiner Liebe und vervielfältigte sich. Wir kommen dann später noch einmal darauf zurück. Das ist so kostbar, liebe Geschwister. Das hängt auch mit unserer irdischen Existenz zusammen, wenn wir unser Leben überhaupt begreifen wollen, wo wir herkommen und wozu wir eigentlich von Gott gedacht und gemacht sind. Karl Geier, der Sohn war in des Vaters Schoß. Solange er von dort nicht ausgegangen war, waren beide eine völlige Einheit, ein ungeteiltes Wesen. In dieser Beziehung ist der Sohn so alt als der Vater. Er war ein Gott und er war Gott. Er war. Er ist der Seiende, der Unveränderliche. Als solches hat er keinen Anfang und kein Ende. Schauen wir aber auf den Augenblick, wo er aus dem Inneren des Vaters gezeugt wurde, so hat er einen Anfang und einen Abschluss. Ja, er ist damit der Anfang und die Vollendung, der Erstgezeugte aller Schöpfung Gottes. Soweit Karl Geier. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Und wenn das All durch den Sohn erschaffen wurde, muss er vorher da gewesen sein. Das ist einfach eine ganz logische Folge. Und Johannes beschreibt ja diesen Sohn in Kapitel 1,14. Ich weiß, den Text kennen wir hundertfältig, haben ihn vielleicht tausendfältig gehört und gelesen. Das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und jetzt bitte ich euch, tut euch doch den Gefallen oder wir uns generell und verändern Begriffe, die wir nicht verstehen. Oder kann mir von euch jemand sagen, was der Begriff Eingeborener bedeutet? Eingeborener. Also als Kind und als Jugendlicher, sage ich euch, habe ich immer an die Schwarzen in Südafrika gedacht. Das waren die Eingeborenen. Eingeborenen. Die sind dort geboren. Und ich bin ja ein Eingeborener aus dem Erzgebirge. Ja, aber ich konnte diesen Begriff nicht deuten. Und ihr könnt mir auch nicht sagen und erklären, was das eigentlich ausdrücken will. Überhaupt nichts. Vielmehr lesen wir hier von dem einzig gezeugten Sohn. Einzig gezeugten Sohn. Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut als des einzig gezeugten vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Der Begriff Zeugen und geboren werden ist ja im Grundtext das gleiche Wort. Und jetzt nun mal überlegen. Damals, vor 2000 Jahren, als Johannes das schrieb, da war der Mann aus Nazareth wirklich der vom Vater einzig gezeugte. Nun wollte aber Gott doch nicht nur einen Sohn, sondern er wollte viele Söhne zur Herrlichkeit führen. Und das ist in seinem Plan und Konzept fest verankert. Alle Menschen, alle Geschöpfe, das All insgesamt in sein wesenhaftes Gottesleben hineinzuzeugen. Denn so wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christo alle lebendig gemacht. Das geht nicht irgendwie, dass mit uns etwas geformt wird, sondern da wird etwas Wesenhaftes, vom Vater aus Gezeugtes in uns hineingelegt. So werden sie in Christo alle lebendig gemacht. Und nach 1. Timotheus 6,3 lesen wir, dass das ganze All in das Leben Gottes hineingezeugt wird. Und deshalb stimmt dieser Satz, den Johannes von dem einzig Gezeugten gemacht hat, heute so nicht mehr. Könnten wir diesen Satz, wenn wir ihn lesen, in Klammern setzen? Und könnten dann auch schreiben, weshalb in Klammern? Weshalb? Es hat seitdem unser Herr aus dem Tod auferstanden ist und lebendig gemacht wurde, eine millionenfache Vervielfältigung gegeben in allen, die Leben aus Gott haben und gezeugt worden sind durch das Wort in der Kraft des Heiligen Geistes. Liebe Geschwister, das ist es ja. Deshalb hat dieses Wort so heute keine solche Gültigkeit mehr. Niemand hat Gott jemals gesehen. Das schreibt Johannes dann anschließend. Und nun lesen wir richtig. Der einzig gezeugte Sohn, darf ich es nochmal sagen, Sohn, nicht Gott, Sohn, der in des Vaters Schoß war, der hat ihn kundgemacht, der hat ihn geoffenbart, hat Aufschluss über ihn gegeben. Nicht Gott, der Allerhöchste kam ins Fleisch. Verstehen wir? Nicht Gott, sondern sein Sohn. Der Ausdruck Gott, von Gott geboren, ist falsch und hat keinen biblischen Hintergrund. Auch wenn der Sohn Gottes in wenigen Stellen als Gott beschrieben wird, ist der Begriff Gott ein Titel und kein Name. Wir lesen ja von den erschaffenen Göttersöhnen. Göttersöhne. Als Söhne Eels. El. Eels. Oder der Elohim, Mehrzahl. Gott, der Allerhöchste, als der Gott der Götter, sagt zu ihnen, ihr alle seid Götter. Gott, Gott. In der Einzahl. Auch Nebukadnezar war ein Gott und Mose auch. Und jetzt werden sich vielleicht viele verwundern. Auch Satan als Machtwesen der Finsternis und des Todes hat den Titel eines Gottes. Eines Gottes. Paulus schreibt ja in 2. Korinther 4,4, wenn aber unser Evangelium verdunkelt ist, liebe Geschwister, kann das sein, dass man der Gemeinde sagt, von einem speziellen Evangelium als unser Evangelium, Paulus sagt sogar als mein Evangelium, was ich von dem erhöhten Christus geoffenbart bekam, das gebe ich als Auftrag an euch weiter. Mein Evangelium, eine besondere Botschaft, wenn die verdunkelt ist, wenn die nicht ankommt, und heute sitzen ja vor mir vielleicht 60 Leute, und hören vielleicht so viele andere auch noch zu, aber es gibt Millionen, die heute Morgen in Versammlungen sitzen und die keinen Zugang haben zu diesem besonderen, einzigartigen Evangelium, was Paulus als mein und unser Evangelium bezeichnet. Wenn dieses Evangelium nicht ankommt, liebe Geschwister, wenn es nicht verständlich ist, wenn Geschwister rausgehen und sagen, nein, ich halte mich lieber nur an das Evangelium Jesu. auf Erden, was er in den 3,5 Jahren gepredigt hat. Wenn das Evangelium verdeckt ist, dann ist es bei denen verdeckt, die umkommen im Gericht. Und da gibt es auch Geschwister als Leibesglieder, die kommen um. Das heißt, ihr Werk wird verbrennen. Alles wird verbrennen. Die umkommen, untergehen, bei denen der Gott dieses Äons die Gedankenbildung, die Überlegungen verblendet hat. Nicht verdunkelt, sondern mit Licht verblendet hat. Und ich frage, was ist das für ein Licht? Für ein falsches Licht? Wie viele Irrlichter gibt es, um diese Botschaft zu verdunkeln? Das wäre ein Thema für sich. Wir waren davon ausgegangen, dass selbst Satan in all seinen Verführungskünsten als die potenzielle Macht der Finsternis den Titel eines Gottes hat. Deshalb darf wohl auch der Sohn Gottes den Titel Gott tragen, wissend, dass er immer den Allerhöchsten als Gott und Vater über ihn hat. Oder überlesen wir die Aussagen in unserer Bibel: Ich habe das Jahrzehnte gemacht, gelesen und nicht verstanden, was da geschrieben ist. Und ich beuge mich heute vor euch, dass ich so mangelhaft war im Lesen und nicht Obacht gegeben habe, was der Heilige Geist eigentlich hier ausgedrückt hat. Es tut mir leid. Aber jetzt gebe ich und versuche ich, nach dem, was mir geschenkt ist, euch da teilzunehmen. Teilnehmen zu lassen. Ja, also wir waren ja davon ausgegangen, dass Christus auch diesen Titel haben kann, Gott. Und jetzt einige Verse. Wollte euch das noch sagen, wenn ich Zeit habe und die Verkündigung euch digitalisieren würde, also drucken würde, dann würde ich euch eine ganze Menge, alle Stellen mit ausdrucken, die die Schrift davon berichtet. Ich nehme nur ganz wenige Zeugnisse heraus und wir werden beschämt sein, dass wir Dinge lesen, die wir bisher völlig unbeachtet gelassen haben, auch sie überlesen haben. Römer 15, 6. Auf dass ihr einmütig mit einem Munde, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Sohn Gottes, einen Gott und Vater über sich hat. Ich habe seitdem immer dieses Wort und oder unseres unterstrichen. Zum Beispiel 1. Korinther 15 und dann das Ende, besser der Abschluss, die Vollendung. Wenn Christus, der Sohn Gottes, das Königreich dem Gott und Vater übergibt, wenn er weggetan haben wird, alle Herrschaft und alle Gewalt. 2. Korinther 11. Der Gott und Vater des oder unseres Herrn Jesus Christus, der gepriesen ist in die Äonen, weiß, dass ich nicht lüge. Und die anderen zwei Zeugnisse, die kennt er ja auch. Gepriesen, Epheser 1,3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, Epheser 1,17, auf dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit, der Offenbarung. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Ich könnte noch eine ganze Menge, könnte ich aufzeigen. Aber ich werde das schriftlich tun. Diese Zeugnisse genügen und zeigen uns, dass der Vater einen Sohn gezeugt hat und deshalb auch zweimal den Himmel aufriss und von oben herab hineinrief: Du bist der Sohn meiner Liebe. Der Sohn meiner Liebe. An dir habe ich mein ganzes Wohlgefallen. Zum Beispiel bei der Taufe oder auch bei der Verklärung, wo der Christus verklärt und verherrlicht wurde. Da reißt Gott auch den Himmel auf und eine Stimme hörten die Jünger: Du bist der Sohn, nicht der Gott, der Sohn meiner Liebe. Auf dich habe ich all meine Verheißungen und Erwartungen gelegt. Du bist die Zielvollendung. Durch dich wird alles zurechtgebracht. Auf ihn liegt all mein Wohlgefallen. Wir hatten die Frage nach dem Mann, den Jesus von Nazareth gestellt, wer dieser Mann ist. Wir schließen ab und stellen fest, dass er war, dass er ist und dass er kommt. Dieser eine, dieser Sohn, dass er kommt. Zuerst nicht wie die Mehrzahl im Glaubensartikel jeden Sonntag aufsagt, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist kein Kommen für uns und seiner Gemeinde. Das müssen wir ja wissen. Und deshalb können wir ein solches Bekenntnis nur unter gewissen Umständen mal über die Lippen bringen. Aber sonst kommt er, wenn er vom Vater gesandt wird, um seine Gemeinde, die Glieder, die zu ihm als Haupt gehören, nach oben zu holen, die Hinaufversammlung aller Christusglieder zum Haupt. Ja, wenn er kommt, zuerst um seine Leibesgemeinde nach oben zu holen, um sich mit ihr zu versammeln, und dann kommt dieser vollendende und vervollständigte Christus mit seiner Gemeinde. Und er kommt als König und Messias zu Israel, seine Königsherrschaft aufzurichten. Liebe Geschwister, das ist so ein großer Wendepunkt. Dann hört die Christenheit auf. Dann geht Missionierung und Zentrum von Jerusalem, von Israel aus. Ja, liebe Geschwister, dann wird sich alles ändern. Dann wird das Volk Israel die Missionierung der Völker übernehmen und wird zum Ziel und zur Erfüllung bringen, was ja unser Herr als Befehl seinen Jüngern gegeben hat, alle Nationen zu Jüngern zu machen, ist doch heute nicht möglich. Und ist doch heute ein total Ausverkauf, was mit dem Evangelium geworden ist. Das wird also dann von Israel ausgeführt werden. Dann wird er die Völker und Nationen über schwere Gerichte zum Zerbruch und in das Licht und das neue Leben führen. Über Äonen hinweg
So steht es doch geschrieben, auf dass in den zukünftigen Äonen, ich wünschte, die Brüder hätten den Mut der Gemeinde, dass sie sagen, nicht Ewigkeiten. Gott hat noch große Zeitabläufe gesetzt, damit einmal alles sich unterordnen kann und zu dem Ausspruch kommt, du allein bist Herr Kyrios. Und das zur Ehre des Vaters. Es geht über den Sohn zum Vater. Ja. Nein, der liebe Annemarie zeigt mir auf die Uhr und ich mache auch jetzt Schluss. Also, wir waren bei der Erneuerung der Völker und Nationen, dass sie in das Licht und Leben geführt werden. Da ist er noch nicht zu Ende. Das ganze Weltall, die Himmelswelt, Erde und Unterwelt wird zu diesem umfassenden Bekenntnis kommen. Nur er allein. Dem Christus sei Heil, Rettung und Leben durch ihn. Und man kann es kaum fassen. Es nimmt alles, so steht es in Epheser 1. So steht es geschrieben. So steht es geschrieben. Bis ich das erkannt habe und es dann auch verkündigen konnte, hat lange gedauert. Das ganze All, Epheser 1,10, nimmt Platz. Nimmt Platz, liebe Geschwister. Welchen Platz? Nimmt das ganze Schöpfungsall ein. Welchen Platz? Ungeheuerlich. Und zwar den Platz unter dem Christushaupt. Als Glied, so wie wir es heute schon sein dürfen. Wir sind da noch der Anbruch. So gewaltig ist der Dienst des Sohnes seiner Liebe. Nimm Platz unter dem Christushaupt. Und hier ist jeder Widerstand aufgelöst in ungeahnter Harmonie und Ebenbildlichkeit. Und dieser zuerst gezeugte Sohn Gottes, der Mann aus Nazareth, stellt sich zurück und wird Glied und unterordnet sich seinem Gott und Vater unter, weil der Allerhöchste auch das Haupt des Christus ist, damit er der Vater aller Vaterschaft, der Gott und Allherr, alles in allen sein kann. Liebe Geschwister, unsere Herzen werden von einem Evangelium, von Gedanken und Absichten Gottes verändert. Wir bekommen eine andere Wertigkeit, das Leben um uns in seinem Lichte zu sehen und einzuordnen. Und da wird alles sehr mangelhaft, sehr klein und manchmal auch bedeutungslos. Aber es ist wichtig, Gedanken Gottes denken zu lernen. Und das, was der Vater in seinem Sohn geschaffen hat, das All neu zu machen. Nicht nur geschaffen, sondern auch lebendig, zeugungsmäßig in die Göttlichkeit hineinzustellen. So groß und so gewaltig sind die Abläufe und die Gedanken unseres Gottes und Vaters im Himmel. Wir werden noch lange darüber nachdenken müssen. Und ich bin auch nicht fertig von dieser Frage. Jesus von Nazareth, wer war und ist dieser Mann? So gewaltig hat Gott sich dargestellt in seinem geschriebenen Wort. Und wir freuen uns, wenn wir daraus immer wieder neu auch von den Brüdern ermutigt werden, Stehvermögen zu bekommen, um unser Leben ganz im Blickfeld und Abhängigkeit von ihm zu sehen. Wir beten miteinander. Lieber Vater in dem Himmel, du hast uns durch deinen Sohn aus dem Tod in das wirkliche, unauflösliche und nie endende Leben geführt und hast uns in der zukünftigen Bestimmung mit deinem Christus eins gemacht, um hier schon auf Erden deine Herrlichkeit darstellend zu leben. Vollende was du begonnen hast, und versammle deine Gemeinde nach oben und gib sie deinem Christus, unserem Herrn und Haupt. Und wir freuen uns, dass wir auch während des Ablaufes des Tages uns von dieser Wahrheit, von dieser Wirklichkeit, von diesem Evangelium, von diesem Christus beschenken lassen dürfen. Versiegle, was zu dir gehört, und alles andere lass neben uns und um uns verblassen. Und lass auch weiterhin das Evangelium auch in dieser Gemeinde in Dorf Chemnitz erstrahlen, als Lichtglanz und Herrlichkeit deines Christus. Wir danken dir und freuen uns sehr, auch auf den Rest dieses Tages. Amen.